Enkeltalk. Professor Reinhard Büchel unterhält sich mit seinem Enkel Leonhard über eine lebenswerte Zukunft.
Hallo Opa.
Hallo Leonhard.
Freut mich, dass wir mal wieder zusammengekommen sind nach 2 Wochen.
Freut mich auch.
Es ist viel passiert. Als allererstes wollte ich mich mal bedanken bei unseren Zuhörern. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, auch Kommentare und vor allem auch sehr viele Hörer, was ich eigentlich im ersten Moment gar nicht so gedacht habe.
Also ich war auch total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so viele Klicks auf unseren Podcast gekommen sind, auch die positiven Rückmeldungen und vor allem auch, was wir gesehen haben, die meisten, die den ersten sich angehört haben, haben auf den Abo-Button gedrückt.
Haben gleich abonniert, ja.
Und haben gleich abonniert, was eine tolle Geschichte ist. Auf der anderen Seite, so wie ich uns beide kenne, nämlich bei uns einen ganz schönen Druck auslöst, dass unser Ehrgeiz, den wir haben,
ja, das stimmt,
jetzt gefordert ist, auch beim zweiten Podcast einigermaßen das zu erfüllen, was unsere Hörer jetzt von uns erwarten.
Ja, also als allererstes kommen wir gleich zum zweiten Podcast. Da wollte ich dich gleich mal fragen. Ich habe in den letzten Wochen mal gelesen, Thema Klimawandel. Trump hat ja die Vorschriften der Umweltbehörde gekippt. Kannst du das nochmal näher erläutern?
Ja, es war gleich ein paar Tage nach unserem letzten Podcast, ging wieder einmal eine Meldung um die Welt, dass Donald Trump der Meinung war, dass es für Amerika schädlich ist, mit Klimarestriktionen die Wirtschaft zu bremsen. Und deshalb hat er entschieden, dass schädliche Treibhausgase nicht mehr gefährlich sind, auch wenn natürlich überwältigende wissenschaftliche Erkenntnisse da sind, wie gefährlich die Treibhausgase sind. Aber jeder, der Trump kennt, weiß, dass er sich nicht an der Wissenschaft orientiert, sondern an dem, was ihm gerade gefällt oder gerade ins Konzept passt. Und natürlich ist mit dieser Leugnung, dass Klimagase schädlich sind, kann die amerikanische, die US-Umweltbehörde EPA zum Beispiel, keine strengen Regeln gegen Emissionen erlassen. Und gleichzeitig dürfen mit die Hauptemittenten in den USA auch, nämlich Kraftwerke, Industrien, wieder Schadstoffe und Klimagase ausstoßen, so viel sie wollen, weil viele Umweltauflagen einfach aufgehoben worden sind.
Ja, also mich schockiert es jetzt auch, dass Trump das einfach so machen kann, dass er sich da über die Wissenschaft hinaus darüber setzen kann auf einmal. Aber gut, das haben wir auch mitbekommen, dass er das in anderen Themen auch macht. Er regiert halt einfach, wie er das selber für lustig hält. Aber hat mich echt überrascht, dass er das einfach so machen kann. Und auf einmal kommt raus, es gibt gar keine Klimagase. Ziemlich unglaubwürdig, aber ich
glaube. Ja, es gibt sie schon, aber sie sind nicht schädlich.
Ach so.
Das ist so die Aussage. Und wenn die nicht schädlich sind, muss man auch nicht sehen, wer stößt wie viel aus und wo wird Schaden produziert und kann man die Produzenten von diesem oder die Verursacher dieser Schäden, kann man die irgendwann zur Verantwortung ziehen. Das ist jetzt erstmal in Amerika weg. Im Übrigen ist das, was er jetzt da kurzfristig gemacht hat, passt sehr gut dazu, dass er schon bei seiner ersten Amtszeit, war die erste Handlung, ich glaube am ersten oder zweiten Tag, er ist aus dem Weltklimaabkommen ausgestiegen. Mhm. Können wir später mal nochmal reden,
gerne,
was das heißt. Es gibt ein Weltklimaabkommen, wo fast 200 Staaten der Welt sich mal committed haben, gegen den Klimawandel anzugehen und damit die Lebensgrundlagen unseres Globus zu erhalten. Ausgestiegen. Dann kam Biden nach der ersten Amtszeit.
Ja.
Biden ist sofort wieder eingestiegen. Jetzt Trump, zweite Amtszeit. Übrigens wieder am ersten oder zweiten Tag, das erste, weg mit dem Krampf, ausgestiegen aus dem Weltklimaabkommen. Obwohl, und das ist mit das Schlimme dabei, natürlich USA als eine riesige Industrienation einer der größten Klimagasemittenten der Welt ist. Und das ist natürlich erstmal eine Katastrophe. Nun ist es ein politischer Ausstieg von Trump, der vielen Rückenwind gibt, sich um den Klimawandel nicht zu kümmern. Gott sei Dank gibt es in Amerika aber auch Bewegungen, auch Unternehmen oder auch einzelne Staaten wie Kalifornien, die sich von dem nicht vom Weg abbringen lassen, die erkannt haben, dass kein Weg an der Klimawende vorbeigeht und die ihren Weg weitergehen, sonst wäre es noch viel katastrophaler, was er jetzt hier entschieden hat. Aber natürlich das Signal an den Globus, an die Welt insgesamt, dass einer der größten Emittenten sagt, Klimawandel interessiert uns nicht mehr, ist schlichtweg eine Katastrophe.
Da kann ich mich nur anschließen. Jetzt hätte ich nochmal eine kleine Frage an dich. Wir reden ja die ganze Zeit über Klimagase und ich meine, sei es Hauptklimagas oder als bekanntestes Klimagas zählt der CO2. Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wie hängt das jetzt eigentlich zusammen, das Klimagas und Wärme? Also ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, wie aus CO2 jetzt auf einmal da in der Luft auf einmal Wärme produziert werden kann. Kannst du mir das nochmal genauer erläutern?
Ja, das kann ich dir sehr gerne erläutern. Und zwar, wenn wir über Klimagase reden, dann reden wir im Wesentlichen über zwei große chemische Komponenten. Das eine ist CO2. Das ist das, was eigentlich auch oft als Klimagas-Äquivalent benutzt wird, weil es am weitesten verbreitet und überall vorkommt, vor allem bei allen Verbrennungsprozessen entsteht. Und dann gibt es eine zweite Komponente, das ist Methan. Und dieses Methangas, das entsteht zum Beispiel in Deponien durch biologische Prozesse. Und dieses Methangas, und das wissen auch viele nicht, vielleicht haben wir es auch im ersten Podcast schon angesprochen, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ist um ein x-faches klimaschädlicher als CO2. Und das muss man auch wissen, dass wenn Methangas in die Atmosphäre geht, die klimatische Wirkung 20-25-fach so groß ist wie bei CO2. Und in dem Zusammenhang vielleicht ein kleiner Schlenker zum Thema Permafrostflächen, bevor ich nochmal auf den Klimaeffekt der Gase selbst komme, weil ich gerade beim Methan bin. Etwa 25% der nördlichen Halbkugel der Erde, also alles, was ganz oben ist, besteht aus Permafrostflächen. In Alaska, in Russland, wo die Böden seit Jahrtausenden immer durchgefroren sind. Und in diesen Böden sind gigantische Mengen an Klimagasen, überwiegend Methan, aber auch CO2, die dort schlichtweg mehr oder weniger eingefroren sind oder die biologischen Vorgänge inaktiv, weil eben gefroren ist. Und wenn die freigesetzt werden durch Auftauen der Böden, dann gehen die in die Atmosphäre und da komme ich jetzt zum Effekt der Klimagase. Die heißen deshalb Klimagase, weil die aufsteigen in die Atmosphäre und so eine Art Mantel um den Globus bilden. Oder man kann auch sagen, kannst du mir vorstellen, ein Treibhaus, da baut man ein Glashaus drüber, so eine Art Glashaus um den Globus. Die Sonne scheint von draußen rein, heizt auf. Wir machen Feuer aus fossilen Stoffen, da werden wir auch nochmal drüber reden, heizen auch auf und das Ganze heizt dieses Treibhaus auf. Und dadurch, dass dieser Schirm darüber, dieser Klimagasschirm, die verhindern, dass diese heiße Luft einfach in den Weltraum wieder abstrahlt. Und das ist der Grund, warum jetzt vor allem in den letzten paar hundert Jahren exponentiell ein Temperaturanstieg auf unserem Globus zu verzeichnen ist.
Und das hängt damit zusammen, dass immer mehr CO2 in diesem Glashausschirm, wie du es beschrieben hast, drin ist. Und dadurch, durch diese Strahlung, kommt nicht mehr ganz raus. Die wird ja abgelenkt auf der Erde, wie du es erklärt hast. Und dann kommt es aber nicht mehr weiter in den Weltraum, sondern stoßt an die Moleküle, oder?
Ja, du kannst es am besten vorstellen wie ein Glas, ein Treibhaus bei einem Gärtner. Das lebt auch davon, dass die Sonne reinscheint, das heizt sich auf. Und dadurch, dass das Glashaus da drüber ist, geht aber diese Hitze nicht wieder komplett raus. Und statt Glas ist um unseren Globus so eine Glasschicht aus Klimagasen, die den gleichen Effekt erzeugt wie in einem Treibhaus.
Das Problematische ist ja dabei, dass die Sonne nicht aufhört oder die Wärme nicht aufhört, weiter reinzustrahlen in die Erde, sondern macht er immer weiter und dadurch erwärmt sich das ja noch mehr eigentlich.
Das Reinstrahlen wäre nicht so katastrophal, weil unser Globus ist eigentlich auf, ich sag's mal, Recyclingprozesse natürlicherweise ausgelegt. Und ein typisches Beispiel ist, alle Pflanzen, die ganze Pflanzenwelt der Erde, die leben anders als wir Menschen. Wir Menschen atmen Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. Die Pflanzen atmen CO2 ein und atmen Sauerstoff aus. Und das ist ein Gleichgewicht, das über Milliarden von Jahren funktioniert hat. Da war der Mensch nicht beteiligt, nicht falsch verstehen. Aber es gab ein Gleichgewicht zwischen Klimagaserzeugung und Klimagaswiederaufnahme. Und auch heute, die Regenwälder im Amazonas zum Beispiel, aber auch die Pflänzchen bei dir im Garten, die sind erstmal CO2 senken, die nehmen CO2 auf. Und gekippt sind wir eigentlich erst, oder dieses Gleichgewicht ist durcheinander gekommen, dadurch, dass durch die industrielle Revolutionen Ende des 18. Jahrhunderts, Erfindung der Eisenbahn, dann kam die zweite industrielle Revolution, das war Erfindung des Fließbands in Amerika, wo dann Autos gebaut worden sind. Die dritte industrielle Revolution war IT-Entwicklung, Computer und so weiter, die ich selbst so erlebt habe. Und diese industriellen Revolutionen haben dazu geführt, dass die Menschen im Lebensstandard deutlich angestiegen sind, aber mit dem Effekt, dass sie dazu viel mehr Energie gebraucht haben als früher. Und wo haben sie die Energie hergenommen? Die haben sie nicht von der Sonne genommen oder vom Wind, sondern irgendwann sind sie draufgekommen, dass im Boden riesige Mengen an Energien in Form von Kohle, Gas und Öl liegen, die aber über Millionen von Jahren aus abgestorbenen Pflanzen entstanden sind. Und solange sie da unten drin sind, passiert gar nichts. Und jetzt haben wir angefangen, das rauszuholen, unsere Autos damit zu befeuern, unseren Strom zu erzeugen, Kraftwerke und damit innerhalb von ein paar hundert Jahren die Kohlenstoffe, die da eingelagert waren, in Form von Klimagasen, CO2, in die Luft abzugeben, in einer Intensität, dass einfach das Gleichgewicht wegbricht. Und das ist das, was uns jetzt die letzten gut 200 Jahre beschäftigt, nämlich ein menschengemachter Klimawandel, den es in dieser Kürze, in diesem Tempo nie gegeben hat, seit die Erde existiert. Und es gab immer, und du wirst vielleicht auch schon Diskussionen gehabt haben, wo wir sagen, es gab ja immer schon Eiszeiten, Heißzeiten, alles richtig. Ist im Wesentlichen durch interstellare Konstellationen, Sonneneruptionen, was da alles war, Vulkanausbrüche, die haben solche Dinge auch ausgelöst. Aber das waren immer unheimlich lange Prozesse. Aber in 200 Jahren den ganzen Globus im Schnitt um 1,5 Grad aufzuheizen, das hat es nie gegeben. Und was das Schlimme dabei ist, ist ja nicht gedeckelt bei diesen 1,5, sondern wir sind ja am Durchmarsch. Und momentan schätzen die Klimaforscher, dass wenn wir so weitermachen, dass wir in der Größenordnung von vielleicht 2,5 Grad landen, obwohl man sich schon vor langen, vielen Jahren einig war, dass wir eigentlich bei 1,5, maximal 2 Grad begrenzen müssen, um nicht enorme, irreversible Schäden auf unserer Erde zu erzeugen.
Das war doch auch Inhalt des ersten Pariser Klimaabkommens, wenn ich mich recht erinnere, dass man sich da mal auf das 1,5 Grad Ziel geeinigt hat. Jetzt, wenn ich mich erinnern kann, letztes Jahr in den Nachrichten stand, das erste Jahr, wo wir im Durchschnitt 1,5 Grad Meererwärmung hatten, hat mich tatsächlich sehr schockiert, dass wir kurze Zeit später schon dieses Ziel gerissen haben. Und eigentlich macht es ein bisschen Angst, wenn man bedenkt, was wir jetzt schon für Umweltauswirkungen dadurch spüren. Seien es die Tornados in Florida oder auch hier im Ahrtal, die Flutkatastrophen oder auch die ganzen Waldbrände in Griechenland und Spanien. Das ist eigentlich schon sehr herausfordernd. Und da denke ich mir so, die Kosten, die ja dadurch entstehen, durch diesen Schaden, die sind auch viel höher, als wenn man jetzt halt einfach investieren würde in die Technologien, die schon da sind oder auch neue Technologien, die entwickelt werden könnten, um zum Beispiel dadurch auch klimaneutrale Energie zu fördern. Wo ich jetzt daran denke, das Problem ist an der Sonne ja, an diesen Solar- oder an der PV-Anlage, dass man das über Nacht nicht speichern kann oder über längere Zeiträume. Da fehlt es natürlich an Technologien oder Vorschlägen, aber ansonsten sowas wie Wasserenergie oder Windenergie, die ja eigentlich konstant bleibt, die könnte man ja viel besser ausbauen. Findest du das auch so?
Also vom Grundsatz her hast du vollkommen recht. Es gibt im Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt schlechte Nachrichten, gibt gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, der Klimawandel, den wir derzeit haben, ist ein menschengemachter Klimawandel. Die gute Nachricht, wenn er menschengemacht ist, könnte auch vom Menschen wieder in den Griff bekommen werden. Das Zweite ist, durch den großen Energieverbrauch, den wir haben derzeit und den wir überwiegend noch aus fossilen Stoffen decken, verschlechtern wir täglich die Klimasituation der Welt. Die gute Nachricht ist, wir wissen, dass wir genügend regenerative Energien hätten, um den gesamten Energiebedarf unseres Globus abzudecken, mit Sonne, Wasser, Wind, auch nachwachsenden Rohstoffen, also Biostoffe, die man in Energie umwandeln kann und die immer wieder CO2, Klimagas aus der Luft nehmen und dann, wenn wir sie verbrennen, deshalb klimaneutral Energie erzeugen. Das ist die gute Nachricht, dass es theoretisch geht, da ist sich die Wissenschaft weltweit einig. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wie schaffen wir es? Mit welchen Maßnahmen? Das, was alle erkannt haben, dass es notwendig ist, dass es ganz schnell gehen muss, da sage ich gleich nochmal was dazu. Wie schaffen wir es, keine Zeit zu versäumen, diese Dinge auch zu realisieren? Nachdem wir dort mal bei Null gestartet sind mit dem Thema Klimawandel, ist natürlich auch klar, dass wir nicht über Nacht alle Technologien plötzlich haben, die wir brauchen. Du hast vorher das Thema PV, Speicher angesprochen, das Thema, zu welchen Zeiten verbrauchen wir. Das ist schon mal die Tagesganglinie, zu aber welchen Zeiten erzeugen wir. Dann gibt es eine Jahresganglinie, im Winter brauchen wir die Wärme, im Sommer haben wir die Sonne. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Und deshalb sind Entwicklungen notwendig, nicht nur diese Technologien und diese Wärmequellen, diese regenerativen zu nutzen, sondern das Ganze in einer Form auch zu speichern, damit wir die Zeiten überbrücken können, wo zum Beispiel keine Sonne scheint, aber trotzdem Energie verbraucht wird. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber das sind die großen Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. In dem Zusammenhang vielleicht noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Ich selbst, du weißt, ich war mein Leben lang ein Techniker, ein Erfinder und deshalb ist für mich so ein Megatrend wie der Klimawandel und die große Herausforderung der Energiewende, nämlich das Ganze in den Griff zu kriegen, das ist eine Bedrohung auf der einen Seite, eine Riesenchance auf der anderen Seite. Und wenn du so Megatrends der Vergangenheit verfolgst, bei jedem Megatrend gibt es Sieger und Verlierer. Und diejenigen, die innovativ sind, die können daraus Nutzen ziehen, für sich, aber auch für die Welt Nutzen erzeugen, indem sie die Lösungen von morgen entwickeln. Und die statischen, die sich auf dem ausruhen, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten erfolgreich war, die fallen hinten runter und werden die Verlierer sein bei dem Ganzen. Und vor dem Hintergrund sehe ich Deutschland zum Beispiel als Riesenchance. Wir sind das Land der Erfinder, der Dichter, der Denker vor allem und der Erfinder der Industrie, haben die besten Autos der Welt erfunden, gebaut, viele andere Dinge entwickelt, die heute nicht mehr bei uns sind, sondern von anderen produziert werden.
MP3-Player oder, zum Beispiel. Oder auch ein Thema Klima, die PV-Anlagen, die haben wir ja auch entwickelt.
Wir erfinden und dann geben wir ab, anstatt dass wir der ganzen Welt die Dinge entwickeln, die die Welt braucht und damit ein weiteres Wirtschaftswunder erzeugen auf der Basis dieses Megatrends. Das ist das, was mich derzeit ein bisschen enttäuscht. Es ist aber nicht so, dass gar nichts passiert, damit es bloß nicht falsch rüberkommt. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die das erkannt haben und die an diesem Thema arbeiten. Und ich bin mal noch optimistisch, dass wir unsere große Stärke in den nächsten Jahren tatsächlich diese Kraft auf den Boden bringen und nicht jammern und verhindern die Energiewende, sondern die Chance sehen, durch die Energiewende deine Zukunft, auch deine wirtschaftliche Zukunft mit abzusichern durch Investitionen in neue Lösungen. Was für mich als Techniker interessant ist und wo ich mich seit 20 Jahren intensiv beschäftige, ist es eigentlich jetzt das Problem, dass wir zu wenig Geld haben oder keine Ideen und keine technischen Lösungen? Oder liegt es an uns Menschen im Wesentlichen, dass wir zu träge sind, dass wir das nicht wollen, dass wir nicht veränderungsbereit sind? Und wir haben beim Klimawandel im Vergleich zu allen anderen Problemen, die es auf der Welt immer wieder gibt, Kriege, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, das sind immer temporäre gewesen. Beim Klimawandel haben wir eine Sondersituation und da ist sich die Wissenschaft auf der ganzen Welt einig. Da geht ein Zeitfenster zu, weil wir in sogenannte Kipppunkte reinlaufen. Ich habe vorher das Permafrost-Thema angesprochen. Die Permafrostflächen tauen auf, setzen Klimagas frei. Es wird noch heißer, durch das noch heißer tauen weitere Flächen auf, setzen wieder und dann gibt es so einen Teufelskreis, so eine Spirale, wo sich das Thema verselbstständigt und der Mensch gar keinen Einfluss mehr nehmen kann. Dann heizt sich unser Klima ab einem Zeitpunkt, wo wir Menschen das genug angeheizt haben, von selbst weiter auf, ohne dass wir wissen, wie weit das geht. Und die Wissenschaft weltweit ist sich einig, dass wir etwa bis 2050 Zeit haben, Klimaneutralität herzustellen. Das heißt, nicht mehr Klimagase zu erzeugen, als unser Globus aufnehmen kann, in den Meeren, in den Wäldern und so weiter. Dann sind wir klimaneutral. Und diese Klimaneutralität, das ist so ein Zeitfenster von etwa 25, 30 Jahren. Und dieses menschliche Verhalten, da sage ich dir jetzt mal so ein Beispiel, was meine persönliche Erfahrung ist der letzten Jahrzehnte, in denen ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Megatrends und menschliches Verhalten beschäftige. Stell dir mal vor, in Chile, in der Atacama-Wüste, da gibt es das weltgrößte Weltraumteleskop. Und morgen geht eine Meldung rund um den Globus, Social Media, Nachrichten, überall. Die haben einen Asteroiden entdeckt, der Richtung Erde unterwegs ist und uns in 30 Jahren mit 99,9% Sicherheit trifft und alles Leben auf unserer Erde auslöscht. Und diese Meldung geht um den Globus. Und dann stelle ich fest, dann gibt es drei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, das sind die Leugner. Denen reicht, wenn ein Wissenschaftler irgendwo auf der Welt sagt, das stimmt nicht, Thema abgehakt, Thema vergessen, Thema erledigt. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die sagt, was, wir haben nur noch 30 Jahre, dann ist alles aus. Jetzt Vollgas, jetzt nehmen wir noch alles mit, was geht. Wir nehmen auf nichts und niemand Rücksicht, in 30 Jahren ist Schluss, Vollgas durch. Das ist für mich die Trump, ich nenne sie Trump-Gruppe. Und da gibt es eine dritte Gruppe, bin ich jetzt mal ein bisschen selbstbewusst, die nenne ich Büchelgruppe. Das sind die, die sagen, was, wir haben noch 30 Jahre Zeit. In den 30 Jahren werden wir es doch wohl schaffen, das Ding so abzulenken, dass es an unserem Globus vorbeigeht und diese Katastrophe nicht kommt. Und genau das trifft eins zu eins zu auf das Thema Klimawandel. Wir wissen, dass die Katastrophe auf uns zukommt, dass wir 30 Jahre Zeit haben, das Ding abzulenken. Und was natürlich auch dazu kommt, das kannst du dir leicht vorstellen, darum ist das Beispiel auch so gut. Je näher der Asteroid ist an unserer Erde, desto teurer, desto schwieriger, bis zu unmöglich wird es, dann noch abzulenken. Je weiter er weg ist und wir geben ihm schon einen kleinen Klaps, desto einfacher wird es, den an uns vorbeizulenken. Irgendwann kommt ein Punkt, wo es vorbei ist mit Ablenken, wenn wir noch so viel Aufwand treiben. Und das Gleiche muss man sich vorstellen im Klimawandel. Wir können jetzt noch mit einem vertretbaren Aufwand und frühzeitig haben wir immer noch die Möglichkeit, die Katastrophe abzuwenden. Aber jedes Jahr, das wir verlieren, wie jetzt durch die USA, aber auch bei uns, wo wir immer wieder auf die Bremse treten und sagen, kein Heizungsgesetz, kein Verbrenner aus, das sind alles so Dinge, die Beiträge leisten müssen. Mit allem, was wir da weiterschieben, vor uns herschieben, wird es teurer und schwieriger, dieses Ziel, das wir erreichen müssen, in deinem Sinn. Wir haben ja unseren Enkeltalk. Es geht darum, was kommt auf euch zu. Und in eurem Sinn ist unheimlich wichtig, dass diese Chance nicht vergeben wird, dieses 30-Jahr-Fenster zu nutzen, um das Ding stabil zu bringen, um für dich die Zukunft zu sehen.
Ich finde das eigentlich grundsätzlich ein sehr gutes Beispiel zum Thema Klimawandel und schließendes Zeitfenster. Nur ich glaube, dass das Thema beim Klimawandel nochmal was anderes ist, weil das ist was nicht Sichtbares für die Menschheit ist. Sowas wie ein Krieg oder sowas, den sieht man, den merkt man, da merkt man auch die Auswirkungen, da merkt man es persönlich. Beim Klimawandel merken wir nur die Auswirkungen. Und zwar jetzt halt gerade noch sehr, sehr schleichend ab und zu mal. Man merkt hier mal eine Katastrophe, eine kleine Überschwemmung in Anführungszeichen oder mal ein Waldbrand, aber so die richtigen Auswirkungen, die noch kommen, sollten wir so weitermachen. Die merkt man irgendwie überhaupt nicht und das merkt man dann erst, wenn es zu spät ist. Da kommt ein Asteroid wieder, wenn er eingeschlagen ist, dann merken wir es auf jeden Fall und dann kommen Hungersnöte, aber auch zum Beispiel Kriege, glaube ich auch, kommen auf uns zu. Da wird Versorgungsengpässe in Lebensmitteln, das kommt ja alles mit dem Klimawandel, sobald es eingetreten ist. Und da sind teilweise ganze Landstriche bedroht, wenn der Meeresspiegel steigt. Das sind ja alles Auswirkungen vom Klimawandel, die werden jetzt vorprognostiziert. Bloß kein Mensch hat irgendwie so, oder fast alle haben so verdeckte Ferngläser, wo sie nichts sehen. Und das finde ich problematisch. Und ich glaube, deshalb ist auch so leicht, diesen Klimawandel zu umgehen. Aber da frage ich mich, warum, oder da ist ja der Klimawandel eigentlich schon so ein negativ besetzter Begriff. Also wenn man mal mit ein paar Leuten redet, ach, schon wieder Klimawandel oder so, da der Begriff ist ja negativ besetzt, weil viele Leute wissen, was auf sie zukommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hoffnungslosigkeit, so ein bisschen alleingelassen oder so ein Riesenproblem, wo die Menschen halt einfach die Lösungsansätze nicht so weitreichend sehen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Begriff so negativ belastet.
Ja, du hast recht, wenn du beobachtest, was derzeit politisch bei uns abläuft. Wir machen Gesetze, wo wir Kommunen zum Beispiel zwingen, was gut ist, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, höhere Dämme zu bauen, mit Überschwemmungen zu rechnen, Katastrophen abzuwenden. Das heißt, für mich, wir haben schon fast resigniert, das ist alles richtig, das zu tun, um die Menschen zu schützen, aber wir tun schon fast so, Klimawandel hält sowieso keiner auf, jetzt müssen wir sehen, dass wir große Dämme bauen, damit wir nicht ersaufen, wenn's soweit ist. Und ein ähnliches Thema, wir diskutieren zum Beispiel das Thema Migranten, ist eines der Kernthemen seit 10 Jahren etwa, dass die Politik ganz stark beschäftigt. Und da reden wir mal über 1 Million Menschen, die nach Europa reinkommen, aus verschiedensten Gründen. Kaum einer diskutiert darüber, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass große Teile unseres Globus schlichtweg unbewohnbar werden. Da gibt es kein Trinkwasser mehr, weil nur noch Dürre da ist durch den Klimawandel. Und da leben aber Millionen oder 100 Millionen von Menschen, wo man heute schon prognostizieren kann, bei wie viel Zehntel Grad Erwärmung dort kein Leben mehr möglich ist. Was werden die denn tun? Erschießen die sich oder machen die sich auf den Weg dorthin, wo man noch leben kann? Und dann kriegen wir aber eine Invasion oder eine Völkerwanderung, und die gab es ja in der Geschichte. Du bist noch am Gymnasium, du bist doch in der Geschichte drin. Es gab immer mal wieder Völkerwanderung aus verschiedenen Gründen. Aber da kriegen wir eine klimatische Völkerwanderung, gegen die wir uns auch nicht wehren können, indem wir sagen, die halten wir alle zurück, die weisen wir zurück. Sondern es gibt dramatische Veränderungen, wenn wir es nicht schaffen, dass die Menschen dort bleiben können, wo sie heute sind, und dort auch in Zukunft weiterleben können. Und wenn wir diese Konsequenzen, die auch von Wissenschaftlern schon sehr genau prognostiziert sind, die müssten wir viel mehr veröffentlichen, damit mehr Interesse besteht, dass Klimawandel nicht irgendein grüner Spleen ist oder nice to have ist, oder machen wir heute, machen wir morgen, und wenn wir jetzt ein paar Jahre ein wirtschaftliches Problem haben, dann fangen wir halt in 5 Jahren an. Das ist das, was für mich zu wenig in der Öffentlichkeit ist und was ich dir dankbar bin, dass du die Steilvorlage gibst, wie der Klimawandel eigentlich diskutiert werden müsste.
Umso schockierter bin ich, ich habe gestern erst eine Studie gesehen, da war 2019, wurden Leute befragt, und die wurden befragt nach dem Klimawandel, wie wichtig sie den einschätzen. Und da war jeder Fünfte hat es als gefährlichste Gefahr für die nächsten 10, 20 Jahre eingesehen. Mittlerweile ist es nur noch jeder Zehnte. Das schockiert mich eigentlich, die Zahl, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Krisen, die direkt da sind, die sehen die Leute direkt vorm Auge, und dieser Klimawandel ist halt ein sehr ungreifbarer Begriff für viele Leute. Und vielleicht haben wir mit der kleinen Folge und mit dem kleinen Überblick über die Auswirkungen auch ein bisschen mal einen Überblick gegeben und vielleicht eine näherungsweise bessere Vorstellung zum Thema Klimawandel gegeben, auch wenn wir das jetzt sehr dramatisch dargestellt haben. Und so mag ich eigentlich jetzt nicht die Folge aufhören, deswegen wollte ich dich noch fragen, hast du vielleicht einen positiven Abschluss noch zu dem Thema Klimawandel, damit wir wenigstens ein kleines bisschen Hoffnung noch haben und nicht nur Weltuntergang prognostizieren.
Nein, da hast du völlig recht. Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir jetzt darüber diskutieren, dass endlich angefangen werden muss. Es haben schon viele angefangen, es ist schon sehr viel passiert. Zum Beispiel eine Erfolgsmeldung in Deutschland, sind wir zwischenzeitlich bei der Stromerzeugung deutlich über 50% regenerativen Strom. Die schlechte Nachricht, im Verkehr, da liegen wir noch unter 10%. Da haben wir noch ein Riesenfeld zu beackern.
Das sind die privaten Haushalte übrigens, die privaten Leute, die da mitspielen. Also
ja, mitspielen müssen, die sich natürlich auch die neuen Verkehrsmittel leisten können müssen.
Na klar.
Wir werden irgendwann, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass wir über die Verkehrswende, über die Mobilität der Zukunft reden, auch ein ganz interessantes Thema, also eine riesen Herausforderung. Da sind wir weit unter den Erfolgen, die wir beim Strom haben. Und bei der Wärme fehlt es auch noch sehr stark. Jetzt können wir auch mal vielleicht beim nächsten Mal drüber reden. Gerade ist wieder das Heizungsgesetz, können wir heute nicht drüber reden. In der Diskussion, womit heizen wir künftig unsere Häuser, aber nicht bloß die Häuser, sondern natürlich auch die Industrie hat einen riesen Wärme- und Energiebedarf. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt eine Entwicklung der letzten Jahre, wo es nach oben geht in dem Einsatz regenerativer Energien. Es ist nicht so, dass nichts passiert. Es gibt nach wie vor jedes Jahr eine Weltklimakonferenz, zwar nicht mit den Ergebnissen, die wir uns erwarten würden, weil wir sagen, Mensch, Freunde, ihr habt es doch kapiert, es muss schneller gehen, aber sie haben es auch nicht aufgegeben, sich jedes Jahr zusammenzusetzen, zu unterhalten darüber, wo wir stehen, wo wir hin müssen, wo wir die Schwerpunkte setzen müssen weltweit und was die einzelnen Staaten wieder mit nach Hause nehmen sollten, vor Ort in ihren Staaten was zu tun. Und da passiert auch wirklich sehr viel. Und auch in zum Beispiel in Südamerika, dort wo die Regenwälder sind, die einen große Senken von CO2 sind, auch dort gibt es Initiativen. Gerade die letzte Klimakonferenz, die da unten war, Initiativen, die sagen, wir sammeln jetzt Geld, um die Klimawälder zu erhalten. Wir machen eine Klimawaldallianz, ich sage es mal in meinen Worten. Also es gibt Ansätze. Und was auch toll ist, und ich habe das ja in China, ich habe es schon mal erzählt, das war für mich so deutlich, dass die Wissenschaft rund um den Globus sich einig ist in dem Thema, wo die Probleme liegen, wo die Lösungen liegen und dass die verantwortlichen Politiker, da gehört jetzt Trump nicht dazu, das ist genau das Gegenbeispiel, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen sehr viele daran arbeiten, auch wenn mir lieber wäre, wenn Zielfotos entwickelt würden, wenn das viel stringenter wäre, wenn die Strategien sichtbarer werden, auch langfristig, sodass sich jeder privat und unternehmerisch zum Beispiel verlassen kann drauf, was in den nächsten 10, 15 Jahren passiert und was er tun muss, um dort erfolgreich unterwegs zu sein. Aber es gibt, wenn du anschaust, Bayern, Deutschland, Europa, die Welt oder auch Ingolstadt, wo wir sind, die haben alle irgendwo sich ein Ziel gesetzt, bis wann sie klimaneutral werden wollen. Und das muss man auch mal sehen. Das ist schon ein Zeichen, dass das Thema nicht vergessen worden ist. Das Hauptproblem ist, dass man immer noch nicht den Schwerpunkt sieht, der deine Zukunft betrifft und der kein Jahr verlieren darf, um den Asteroiden, der da auf uns zukommt, rechtzeitig abzulenken.
Das ist, finde ich, ein sehr gutes Schlusswort. Und ich glaube, damit können wir die Folge auch gerne beenden. Vielleicht kommen wir nochmal auf ein, zwei Punkte drauf, die heute vergessen worden sind in den nächsten Folgen. Und dann würde ich sagen, vergesst bitte nicht zu abonnieren. Hört fleißig weiter, das freut uns wirklich. Und die positiven Rückmeldungen sind sehr gut angekommen. Gerne wieder Kommentare schreiben und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Das war Enkeltalk, eine Produktion des Inas-Instituts Ingolstadt.